In der gleichen Situation kann uns eine Coca-Cola-Dose für 3 Euro zu teuer erscheinen und für 4 Euro fast schon ein Schnäppchen sein. Es kann auch mal an der Börse zu negativen Aktienkursen kommen. Die Börse hat vielleicht etwas von einem Schönheitswettbewerb und Unternehmen tun Dinge, die sie rational eigentlich nicht tun sollten. Es gibt viele solcher Beispiele, die begründet sind in der Psychologie und wahrscheinlich unserem irrationalen Fehlverhalten. Und genau das bespricht ein Wirtschaftsnobelpreisträger in seinem Buch Misbehaving von Richard Thaler. Und was uns die Verhaltensökonomik über unsere Entscheidungen verrät, was ich in dem Buch gelernt habe und wie man das auf die Börse und finanzielle, auch Investmententscheidungen beziehen kann, darum geht's heute. Viel Spaß! Ja, das Buch Misbehaving von Richard Thaler, das ist etwa 400 bis 450 Seiten stark. Er selbst ist eben Wirtschaftsnobelpreisträger und beschreibt und ist auch mit einer der Begründer der Verhaltensökonomik. Und er beschreibt auch ganz schön diesen Wandel der Finanzwissenschaft, wie man auch auf, ich sag mal, wirtschaftliche Entscheidungen geguckt hat, wie rational sind Menschen eigentlich in einem wirtschaftlichen Entscheidungsumfeld. Und das betrifft dann auch ganz stark die Börse und die Aktienmärkte. Und man hat auch immer wieder die Aktienmärkte untersucht, dahingehend, wie rational man dann wirklich war. Und das ist wirklich so ein Ritt durch unterschiedliche Theorien, dass man eigentlich eher aus dieser Hypothese oder dieser These, dass Märkte vollständig effizient sein, kommt. Dass es also Beobachtungen gibt und eigentlich ist der Markt immer rational und man muss selber nur diese Erklärung dafür finden. Aber mit der Zeit gab es immer mehr Anomalien, die entdeckt wurden, wo es schwer war, das beispielsweise über mehr Risiko zu erklären. Also dass eine bestimmte Anlagestrategie funktioniert, weil sie mehr Risiko hat und dann ist die Zusatzrendite nur eine Entschädigung dafür. Das klappt eben manchmal, aber es klappt nicht immer. Und dann gab es da auch so, ich könnte fast sagen, ja, Glaubenskämpfe zwischen den Verfechtern der These effizienter Märkte und den Verhaltensökonomen, die immer stärker aufgekommen sind und die bis heute auch viel stärker oder auch etablierter sind und Einzug gehalten haben. Und Richard Thaler ist eben ein Begründer dessen und er erwähnt auch Zusammenarbeit mit Amos Tversky oder auch Daniel Kahneman, der im Deutschen gerne Daniel Kahneman ausgesprochen wird. Aber Daniel Kahneman ist da die korrekte Sprechweise. Aber das sind auch so Namen, die man schon mal gehört hat, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also enorm renommiert. Ich habe das Buch gelesen und mir mal einige Markierungen gemacht, um sie auch hier im Podcast zu teilen. Der erste Punkt bezieht sich auf mentale Buchführung. Das war wirklich eine der ersten großen Erkenntnisse, die Richard Thaler auch so veröffentlicht hat. Und zwar geht es darum, dass wir Geld nicht wie Geld behandeln, sondern dass wir auch Geld nach der Herkunft unterschiedlich behandeln und wir auch manchmal in unseren Entscheidungsprozessen eigentlich relativ willkürliche Informationen einfließen lassen. Und hier gibt es eben viele wunderbare Beispiele, wo man selber, wenn man vielleicht der Meinung sei, man sei das super rationale Wesen, der Homo economicus und alle anderen seien auch total rational und wenn man daran glaubt, dann wird dieser Glaubenssatz, glaube ich, hier stark auf die Probe gestellt. Einmal geht es in der mentalen Buchführung beispielsweise darum, dass wir unterschiedlich mit gewonnenem und erarbeitetem Geld umgehen. Also die Frage auch, wenn man vielleicht durch Arbeitsleistung über Jahre, über Jahrzehnte vielleicht mal 1 Million Euro anhäuft, dann wird man die wahrscheinlich nicht einfach so zum Fenster rauswerfen. Was ist allerdings, wenn man diese Million gewinnt? Dann wäre vielleicht auch einer der ersten Gedanken, okay, ich habe Glück gehabt, einen signifikanten Teil werde ich erstmal an andere vergeben. So wie wir es eben nicht machen würden, wenn wir das alles erarbeitet hätten. Und das konnte man tatsächlich auch in Studien immer wieder nachweisen, dass es tatsächlich der Fall ist. Ein anderes Beispiel ist eine Flasche Wein. Und zwar gibt es die Fragestellung, wenn du jetzt eine Flasche Wein für 10 Euro kaufst und diese Flasche Wein steigt dann aber auf einmal auf einen Wert von 100 Euro, so wird sie also quasi am Markt gehandelt. Dann wäre die erste Frage, was machst du jetzt? Und die zweite Frage, was kostet es dich, wenn du diese Flasche Wein trinkst? Und darauf gibt es relativ klar richtige Antworten. Spannend ist aber zu sehen, wie die Leute damit umgehen und wie sie darauf antworten. Denn viele sagen, also wenn ich die Flasche jetzt trinke, ich habe 10 Euro gezahlt, dann kostet mich das 10 Euro. Die ökonomische Theorie würde aber eher einen Begriff reinwerfen, nämlich Opportunitätskosten. Ich könnte die Flasche ja verkaufen für 100 Euro und hätte dann 100 Euro mehr. Das tue ich nicht, indem ich die Flasche trinke. Also kostet mich das Trinken der Flasche eigentlich 100 Euro. Dann gibt es auch noch andere, kreativere Ansätze, wo dann beispielsweise gesagt wird, eigentlich mache ich ja 90 Euro Gewinn, wenn ich die Flasche trinke, weil ich habe ja 10 Euro bezahlt Und am Ende konsumiere ich einen Wert, indem ich die Flasche Wein trinke, für 90 Euro. Beziehungsweise ich trinke die Flasche, die einen Wert von 100 Euro hat, also 90 Euro mehr, als ich bezahlt habe. Ich mache 90 Euro Gewinn. Die ökonomisch einleuchtendste Antwort, die ist wohl, dass man sagen würde, eigentlich kostet das Trinken 100 Euro, wenn man weiß, dass man sie für 100 Euro verkaufen könnte. Oder noch konkretisierter, würde man vielleicht noch Transaktionskosten einkalkulieren. Also was kostet es mich, vielleicht auch an Aufwand, die Flasche zu inserieren, sie zu verkaufen? Also sind das irgendwie 2 Minuten oder sind das 2 Stunden? Das würde man sicherlich noch einkalkulieren. Spannend ist aber zu sehen, dass ganz viele Leute diese Fragen einfach unterschiedlich beantworten, was eben aufzeigt, okay, es ist offensichtlich nicht jeder dieser Homo economicus, nicht jeder, also 100% der Leute müssten dann ja die rationale Antwort geben und das tun sie nicht. Und auch in der Praxis, also man kann Leute fragen und in anderen Experimenten kann man sie einfach nur beobachten, ist das eben nicht festzustellen. Und dieser Überpunkt, mentale Buchführung, den stellt man eben immer wieder fest, dass wir doch manchmal Geld einfach ja, unterschiedlich verbuchen und basierend darauf ganz unterschiedliche Dinge auch mit unserem Geld anstellen. Und wenn es heute schon um kluge Entscheidungen geht, dann gibt es auch eine wichtige Entscheidung, die auch ich für mich getroffen habe und die ich seitdem auch nicht bereut habe, und zwar mein Depot bei Scalable Capital zu eröffnen. Einfach weil das Produkt gut und nahtlos funktioniert, ganz konkret also Aktien und ETFs zu sehr günstigen Konditionen zu kaufen und weil das auch immer besser wird. Also das Angebot vergrößert sich, es gibt jetzt auch erste Anleihen, die ins Angebot mit aufgenommen wurden. Und aktuell gibt es noch 2,3% Zinsen pro Jahr im Prime Plus Modell, die allerdings am 3.8. auf 2,6% erhöht werden. Viele kennen das vielleicht auch bei Bestandsbanken, wie schwer die sich dann doch manchmal damit tun, überhaupt mal Zinsen anzubieten. Ganz viele vereinnahmen die einfach noch für sich selbst und ja, vertrauen wahrscheinlich darauf, dass die Leute ihr Geld nicht umschichten. Man muss bei Scalable nicht zwangsläufig monatlich zahlen, kann aber im Falle des Prime Plus Brokers 4,99 € im Monat zahlen, hat dann Zugriff auf diese Verzinsung und kann auch für alle Orders über 250 Euro ohne Ordergebühren handeln. Und auch Sparpläne auf ETFs sind gebührenfrei. Also gern mal bei meinem Partner Scalable Capital vorbeischauen. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank an Scalable Capital und auch vielen Dank an alle, die mich dadurch unterstützen. Der nächste Punkt ist Willenskraft. Denn tatsächlich ist auch das ein Punkt, der unsere Entscheidungsfähigkeit relativ deutlich einschränkt. Man würde rein rational sagen, und dieses Schema gibt es immer wieder, also was würde die rational handelnde Person tun und wie handeln Menschen in der Praxis? Und unser Ziel sollte es natürlich sein, so rational wie möglich zu sein oder so viele rationale Entscheidungen wie möglich zu treffen, vielleicht auch unsere eigenen Irrationalitäten zu bemerken, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Und rein rational profitieren wir davon, so viel Auswahl und so viele Optionen wie möglich zu haben. In der Praxis sehen wir aber, dass es dazu führen kann, dass wir uns weniger zufrieden fühlen mit der Auswahl oder wir vielleicht gar nicht so gut entscheiden können, wie wenn wir von vornherein weniger Optionen hätten. Als Beispiel wird hier herangeführt, dass vielleicht so ein Abendessen jetzt bevorsteht, das köchelt alles im Backofen vor sich hin und dann werden schon mal so Nüsse und ein paar Chips auf den Tisch gestellt und alle haben ja schon so ein bisschen Hunger. Und nur weil sie dann auf einmal da stehen, greifen alle rein und essen schon so ein bisschen und irgendwann erinnert sich jemand, nee, hier, wir müssen jetzt aber auch aufpassen, es gibt doch gleich noch Essen, stellt die Schale weg und alle sind froh. Puh, endlich wurde mal die Schale weggestellt und man konnte sich ja gar nicht zurückhalten. Und hier sieht man ja auch, die Schale da auf den Tisch zu stellen, das erhöht ja eigentlich nur die Option. Die Option, die nicht zu essen, die habe ich ja immer noch. Aber die Willenskraft macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Und entsprechend ist da auch so ein bisschen die Schlussfolgerung, dass Selbstdisziplin zu haben wichtig ist. Oder eben auch sich ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Also, dass man in einigen Bereichen womöglich weiß, dass man anfällig ist für irrationale Handlungen. Das kann ja an der Börse sein, dass man anfällig dafür ist, viel hin und her zu handeln. Und dass man dann ein entsprechendes Umfeld schaffen kann, das das einschränkt. Das heißt beispielsweise, ich mache den Login in meinen Broker schwieriger oder ich limitiere das. Im Social Media gibt es das ja auch, dass du sagen kannst, gut, ich setze mir jetzt hier ein Zeitlimit und dann soll bitte das Handy den Zugang zu einer App sperren. Also alles so Wege, wo man heute versucht, Möglichkeiten einzuschränken, weil wir merken, wir können gar nicht unbegrenzt gut mit unbegrenzt vielen Möglichkeiten umgehen. Der nächste Punkt bezieht sich auf die Fairness. Auch Fairness findet vielleicht in einem rationalen Entscheidungskonstrukt eher weniger Platz, aber man stellt eben fest, dass es Menschen dann doch wichtig ist, fair behandelt zu werden und auch andere fair zu behandeln. Wahrscheinlich bei den einen mehr und bei den anderen weniger, aber dass das doch eine Komponente von unseren Entscheidungen ist. Und da gibt es ein Beispiel, was eigentlich auch relativ gut in die aktuelle Zeit passt, weil es da auch um Inflation geht. Es gibt letztendlich 2 Aussagen, die ganz unterschiedlich akzeptabel bewertet werden. Ich lese mal die erste Aussage vor. Ein Unternehmen macht einen kleinen Gewinn. Es hat seinen Sitz in einer Gemeinde, die eine Rezession mit hoher Arbeitslosigkeit, aber ohne Inflation durchmacht. Viele Arbeitskräfte wollen gern bei dem Unternehmen arbeiten. Das Unternehmen beschließt, in diesem Jahr die Löhne und Gehälter um 7% zu kürzen. Das finden 38% der Befragten akzeptabel, 62% finden das aber unfair, also dass man hier letztendlich diese Lohnkürzung hat. Zweites Beispiel oder zweite Aussage: Ein kleines Unternehmen macht einen kleinen Gewinn. Es ist in einer Gemeinde ansässig, die eine Rezession mit hoher Arbeitslosigkeit und einer Inflationsrate von 12% durchmacht. Also vorher hatten wir keine Inflation. Das Unternehmen beschließt, die Löhne dieses Jahr nur um 5% zu erhöhen. 78% finden das akzeptabel, nur 22% unfair. Was hier gewechselt wurde, ist eigentlich diese Inflationsrate und es geht um nominale und reale Werte. Am Ende steht jeder Arbeitnehmer eigentlich real gleich da. Ob ich 0% Inflation habe und mein Lohn um 7% zurückgeht, ist genau das gleiche real, als wenn ich 12% Inflation habe und mein Lohn um 5% zurückgeht. Da spielt, glaube ich, auch mit rein, dass es uns sehr schwer fällt, in diesen realen Begriffen zu denken. Das ist ja schon immer aufgefallen, als es um diese Niedrigzinsphase ging. Ja, wir hatten da vielleicht 0% Zinsen oder mal 1% Zinsen, wir hatten aber auch kaum Inflation zu der Zeit. Auf der anderen Seite, jetzt kriegen wir wieder Zinsen, die Inflation ist aber höher, dann ist es real womöglich sogar die schwierigere Zeit für Sparer. Und dieses Beispiel zeigt das eben auch, diesen Gedanken bekommen wir da schwer rein und es gibt diesen Fairness-Gedanken. Und wir können da ja auch sagen, ja, das ist ja auch blöd und wir selber können das auch verstehen. Wenn wir aber auch verstehen, dass vielleicht ein Großteil der Gesellschaft oder auch der Wirtschaft das unfair findet, dann verstehen wir auch, dass aus vielleicht einer in diesem Beispiel jetzt irrationalen Denkweise ja vielleicht auch irrationale Forderungen entstehen können. Also hier würde jemand sagen, nee, also das kann ich wirklich gar nicht verstehen, dass ja Löhne gekürzt werden. In einer Welt mit Inflation werden Löhne dann real dadurch gekürzt, dass sie einfach nicht so stark erhöht werden wie die Inflation. Die Effekte sind die gleichen, aber das, was vielleicht in der Bevölkerung als fair ankommt, ist etwas sehr Unterschiedliches. Also im Wesentlichen zwei Lektionen daraus. Einerseits spielt Fairness eine Rolle bei Entscheidungsprozessen von uns und auf der anderen Seite ist Fairness sehr individuell und auch Fairness oder was fair ist, scheint nicht immer rational begründet zu sein. An anderer Stelle geht es dann um eine Kontroverse und zwar um das Ausschüttungsverhalten von Unternehmen. Und das ist ganz spannend, da wird dann beschrieben, dass so diese Verhaltensökonomen so ein bisschen auf die Effizienzmarkttheoretiker getroffen sind. Und dann ging es darum, wie viel sollen eigentlich Unternehmen ausschütten an Dividenden oder sollten vielleicht Unternehmen eher Aktien zurückkaufen. Und damals war es dann so, also die meisten Studien wurden in den USA durchgeführt, dass die Steuer auf Dividenden bei 50% lag, oder hier steht dann 50% und mehr, Veräußerungsgewinne wurden aber nur mit 25% versteuert und auch erst dann, wenn jemand verkauft hat. Also die Steuerlast auf Dividenden war deutlich höher. Wenn ein Unternehmen statt das Geld für eine Dividende zu nehmen, einfach eigene Aktien zurückkauft, was immer populärer geworden ist, dann wäre das also in diesem Modell viel ratsamer. Um das auch weiter zu spinnen, es wäre eigentlich rational, dass kein einziges Unternehmen eine Dividende ausschüttet, weil die Steuerlast viel höher ist und es wäre eben das Rationale, eigene Aktien zurückzukaufen vom Unternehmen, dann steigt der Kurs eben etwas und dann kann der jeweilige Aktionär selbst überlegen, in der Höhe zu verkaufen und spart sich relativ erheblich Steuern und kann auch noch selber den Zeitpunkt bestimmen, wann dann verkauft werden soll. Also man hat hier letztendlich keine Erklärung gefunden für das, was in der Praxis dann zu beobachten war, weil natürlich haben Unternehmen weiter Dividenden ausgeschüttet. Also sie entfernen sich von diesem relativen, klaren, rationalen Modell in der Zeit. Und da gab es auch unterschiedliche Erklärungsansätze, beispielsweise, oder da wird dann so genannt, eine Kombination aus Selbstkontrolle und mentaler Buchführung. Also dass beispielsweise Leute, die im Ruhestand sind, dadurch so ein bisschen sagen, naja, ich gebe dann nur das Geld aus, was ich als Dividende bekomme und den Rest lasse ich investiert. Das ist eigentlich nicht rational, weil mir werden ja nur Optionen genommen. Ich könnte ja selber auch verkaufen und dann entscheiden, was ich mache. Und die Transaktionskosten, die sollten deutlich geringer sein als das, was man hier an Steuern verliert. Aber das waren so die Erklärungsansätze und zeigen dann auch, okay, die Unternehmen scheinen gar nicht so rational zu handeln und dann müssen es auch hier verhaltensökonomische Aspekte sein. Entweder von den Unternehmen oder von den Unternehmen, die das machen, was womöglich auch irrationale Anleger sehen wollen. Sie wollen nämlich eine Dividende haben. Auch sehr spannend, wenn man mal heute anguckt, ich habe ja das Gefühl, manchmal gibt es schon einen regelrechten Fetisch darum, um Dividendenstrategien und Dividendenausschüttungen. Und da gibt es auch viel Pro und da gibt es aber auch ein bisschen Contra. Das zeigt aber auch, dass es manchmal vielleicht ein paar irrationale Neigungen gibt, wie Dividenden dann verehrt werden, die eigentlich einem, sage ich mal, rationalen, nüchternen Blick nicht immer standhalten. Aber Das ist dann nochmal Platz für eine andere Podcast-Folge. Dann gab es noch eine weitere Kontroverse und da ging es um Framing. Das Framing bezeichnet letztendlich das Darstellen von Informationen in einem bestimmten Kontext. Also ich ändere vielleicht gar nicht die Informationen an sich oder ich bleibe immer bei den Fakten. Die Frage ist aber, wie bereite ich diese Fakten auf? Und wenn ich ein gewisses Ziel verfolge, könnte es sein, dass diese Aufbereitung schon etwas auslöst. Wäre ich ein rationaler Homo economicus, würde mich wahrscheinlich die Visualisierung nicht interessieren. Mich interessieren einfach nur die Fakten, mich kann keiner beeinflussen. Und hier gibt es ein ziemlich spannendes Beispiel, auch dafür, wie man Menschen auch für Börse und Aktien begeistern kann. Und zwar ging es darum, Leuten einen Prospekt vorzulegen und Renditen darzustellen. Und die sollten am Ende entscheiden, es ging da auch um betriebliche Altersvorsorge, wie groß soll der Anteil sein, den sie auch in ein Aktienportfolio über einen Fonds investieren. Und dann gab es eine Darstellungsvariante, wo man einmal aufgelistet hat, wie die Einjahresrenditen verteilt sind bei einem Aktienfonds. Und man sieht letztendlich, in den meisten Jahren gab es eine positive Rendite, es gab einige positive Ausreißer bis hin zu über 40%, die so ein Fonds mal in einem Jahr gemacht hat. Und ganz links sieht man dann auch mal ein Jahr, wo es dann auch mal 40% runterging. Und das Ganze gab es dann noch in einem anderen Fonds. Das war dann kein reiner Aktienfonds mehr, da ist es dann gemäßigter. Da ist man auch in den allermeisten Bereichen, im positiven Bereich, eben nicht mehr so deutlich. Das sind Einjahresrenditen und man sieht schon mehr Extreme. Nun hat man nochmal eine andere Darstellungsvariante gewählt und nicht die Einjahresrenditen visualisiert, sondern für genau den gleichen Zeitraum die durchschnittlichen Jahresrenditen über 30 Jahre gezeigt, die ja auch relativ realistisch sind, wenn es auch um betriebliche Altersvorsorge oder in dem Kontext auch relativ planbar sind oder wenn man weiß, okay, man kann bis zum Ruhestand planen. Also es wurden quasi genau die gleichen Zahlen angezeigt, nur nicht mehr in dieser Einjahresform, sondern in der 30-Jahres-Renditeform. Dadurch sind die Ausreißer viel gemäßigter, die mitteln sich eben aus über 30 Jahre. Der beste Zeitraum ist dann eben nicht mehr so deutlich positiv, aber selbst der schlechteste Zeitraum ist auf einmal im Gewinn. Es gibt also keine 30-Jahres-Verlustperiode. Und auch in dem Fonds, wo man noch den Aktienanteil reduziert und auch noch andere Anlageklassen mit reinnimmt, das ist deutlich stärker gemittelt und alles ist im positiven Bereich. In der ersten Variante, wo Einjahresrenditen dargestellt wurden, haben 40% sich dafür entschieden, ihr Geld auch in Aktien zu investieren und in der zweiten Variante waren es 90%. Und ich finde, das ist schon Wahnsinn, das ist total einleuchtend und auch ich versuche ja immer wieder die langfristige Perspektive einzunehmen. Wenn man sich aber mal anschaut, irgendwelche Factsheets, die Standardeinstellung, wenn man irgendeinen Aktienkurs sieht, das ist immer kurzfristig orientiert und wie wahnsinnig groß dieser Unterschied ist. Also das hilft enorm, diesen langfristigen Blick zu haben und würde wahrscheinlich auch viele Mythen entkräften, die einige dann immer davon abhalten, dann doch mal in Aktien zu investieren. Übrigens, jetzt die Beispiele, die gehen tatsächlich ganz konkret auch in die Börse rein, also sehr viele Börsenbeispiele. Am Ende geht es sogar auch noch mal ein bisschen um Politik, also was kann man womöglich für politische Schlussfolgerungen hieraus ziehen, aus diesen Erkenntnissen der Irrationalität. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Dann ging es noch um John Maynard Keynes, einer der bekanntesten Ökonomen der Welt oder auch seine Theorien, über die wird immer noch diskutiert. Und John Maynard Keynes hat die Börse mal mit einem Schönheitswettbewerb verglichen. Es geht letztendlich darum, wie eigentlich Aktienkaufentscheidungen getroffen werden und wie sie auch gerade von klugen Leuten, also von den Profis, von institutionellen Anlegern getroffen werden. Und er hat dazu mal Folgendes gesagt. Das berufsmäßige Investment kann mit jenen Zeitungswettbewerben verglichen werden, bei denen die Teilnehmer die 6 hübschesten Gesichter von 100 Lichtbildern auszuwählen haben, wobei der Preis dem Teilnehmer zugesprochen wird, dessen Wahl am nächsten mit der durchschnittlichen Vorliebe aller Teilnehmer übereinstimmt, sodass jeder Teilnehmer nicht diejenigen Gesichter auszuwählen hat, die er selbst am hübschesten findet, sondern jene, von denen er denkt, dass sie am ehesten die Vorliebe der anderen Teilnehmer gewinnen werden, welche alle das Problem vom gleichen Gesichtspunkt aus betrachten. Es handelt sich nicht darum, jene auszuwählen, die nach dem eigenen Urteil wirklich die hübschesten sind, ja sogar nicht mal jene, welche die durchschnittliche Meinung wirklich als die hübschesten betrachtet. Wir haben den dritten Grad erreicht, wo wir unsere Intelligenz der Vorwegnahme dessen widmen, was die durchschnittliche Meinung als das Ergebnis der durchschnittlichen Meinung erwartet. Und ich glaube, dass es sogar einige gibt, welche den 4., 5. und noch höhere Grade ausüben. Also zum Ende hin dann etwas verklausuliert, aber es geht letztendlich darum, dass ich als Profi-Anleger womöglich nicht die Aktie kaufe, die ich nach meiner eigenen Analyse am besten finde, sondern dass viele so vorgehen könnten, ich würde es jetzt mal als eine Trendfolgestrategie bezeichnen, vielleicht auch eine Momentumstrategie. Ich kaufe die Aktie heute, von der ich glaube, dass die Börse sie über die nächsten Wochen und Monaten weiter kaufen wird und versuche dann abzuspringen. Also letztendlich losgelöst von den fundamentalen Kennzahlen und mehr eine vielleicht psychologisch getriebene Anlagestrategie. Und dass es diesen Momentum-Effekt gibt, ist relativ gut belegt. Auch dazu kommt in naher Zukunft hier im Podcast nochmal was. Und genau das könnte das eben erklären. Es gibt auch noch ein schönes Beispiel, das habe ich jetzt auch in unterschiedlichen Büchern schon immer wieder gelesen, aber das verdeutlicht es ganz gut, was dahinter steckt. Und zwar eine Aufgabe. Schätzen Sie eine Zahl zwischen 0 und 100 mit dem Ziel, dass die von Ihnen geschätzte Zahl so nahe wie möglich bei 2/3 der durchschnittlichen Schätzung all derjenigen liegt, die an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Also kann ja jeder mal pausieren und das für sich durchgehen, welche Zahl man da vielleicht für realistisch hält. Und da gibt es jetzt am Ende keine richtige Antwort. Es gibt schon Analysen, was da mal rauskommt bei einigen Zeitungsumfragen. Und es geht immer darum, wie viel oder wie weit denken die anderen mit und wie viele Iterationen dreht man letztendlich. Also das, was John Maynard Keynes auch ja, als dritten, vierten, fünften Grad bezeichnet hat. Eine weitere Überschrift lautet, kommt es an der Börse zu Überreaktionen? Und auch das ist ein Paper, das ich in naher Zukunft mal besprechen werde. Da ging es nämlich darum, ja, gibt es Überreaktionen, neigen Anleger zu Überreaktionen an der Börse? Und das wurde mal anhand dessen untersucht, dass man sich Gewinneraktien und Verliereraktien angeschaut hat. Und man konnte tatsächlich herausfinden, dass die Verliereraktien, also Aktien, die über den vergangenen Zeitraum schlecht performt haben, langfristig oder mittel- und langfristig, der Zeitraum, der hier genannt wird, ist so 3 Jahre und mehr, eher dazu neigen, dann besser zu performen. Also dass die Verlierer der Vergangenheit mittel- und langfristig zu den Gewinnern der Zukunft werden, gemessen an ihrer Aktienrendite. Die Erklärungsweise, die eben dafür gefunden wurde, ist, dass es zu Überreaktionen kommt. Eine Aktie liefert vielleicht gute Quartalszahlen, dann steigt sie und dann steigt sie aber weiter und weiter und weiter und irgendwann ist eine Überreaktion eingepreist, genau wie bei den Verlierern womöglich eine sehr pessimistische Überreaktion eingepreist ist. Und das eröffnet eben Chancen für langfristige Anleger. Da gab es dann noch ein Hin und Her, unterschiedliche Paper, sollte man jetzt antizyklisch investieren oder eher mit dem Momentum gehen. Das wird nochmal eine Frage für eine zukünftige Podcast-Episode sein. Aber das ist schon mal eine Erkenntnis, die hier getroffen wurde. Und eine andere Beobachtung vielmehr, die hier stattfand, war, dass es rechnerisch auch mal an der Börse zu negativen Aktienkursen kommt. Wir befinden uns da so im Jahr 1999 und 2000. Der regelmäßige Hörer dieses Podcasts weiß, da sind wir ungefähr bei der Dotcom-Blase, die da noch nicht geplatzt ist, aber Internetunternehmen, die da immer höher bewertet wurden. Und dort gab es das Unternehmen 3Com. Und dieses wiederum enthielt das Unternehmen Palm, also hat es letztendlich besessen. Und da hat man sich gedacht, okay, jetzt bringen wir mal das Unternehmen Palm an die Börse. Also wir platzieren Anteile an der Börse, wir halten aber auch selber noch einen Anteil. Ich mache mal den Vergleich auf, den ich gleich nochmal schließen möchte, mit Volkswagen und letztendlich der Porsche-Aktie, also wo ich über den Automobilhersteller spreche, nicht über die Porsche SE Holding. Auch die könnte man noch mit einbeziehen. Aber Volkswagen beispielsweise hat auch Porsche-Aktien an die Börse gebracht, hält aber noch einen wesentlichen Anteil der Porsche-Aktien selber. Das ist also hier die Situation, die es gab. Und dann würde man ja sagen, gut, wir haben jetzt einen Preis, einen Aktienkurs letztendlich für die an die Börse gebrachten Aktien von Palm. Und jemand, der dann eine 3Com-Aktie hatte, also auch 3Com hatte dann noch ein operatives Geschäft, das auch ganz gut lief, hatte aber auch quasi pro 3Com-Aktie 1,5 Palm-Aktien, die noch in dem Unternehmen stecken, die also noch nicht an die Börse gebracht waren. Und wenn man das Ganze jetzt bewerten würde, dann kann man ja mal sagen, gut, ich habe hier eine Aktie von 3Com, ich weiß jetzt nicht, was das operative Geschäft wert ist, aber ich kann ja mal berechnen, wie die Börse es aktuell bewertet. Und dann nehme ich einfach mal den Aktienkurs von einer Palm-Aktie, nehme dir mal 1,5, weil das ist ja das, was letztendlich in meiner Aktie auch mit drin steckt. Und dann stelle ich fest, dass es schon mehr als die eine Aktie kostet. Also letztendlich das Kernunternehmen, das operative Geschäft von 3Com, das ist dann negativ bewertet. Konkret war es so, dass jemand $95 bezahlen konnte und hat dafür eine Palm-Aktie bekommen. Er hätte aber auch nur $82 bezahlen können für eine 3Com-Aktie, die wiederum 1,5 Palm-Aktien enthält, plus dann noch eine Beteiligung an 3Com, also dem operativen Geschäft. Ein anderes, ebenfalls sehr spannendes Beispiel liefert der Ölkonzern Shell. Denn es gab einen fusionierten Ölkonzern mit dem Titel oder mit dem Namen Royal Dutch Shell. Und die Royal Dutch Aktien, die wurden in New York und in den Niederlanden gehandelt und die Shell Aktien wiederum in London. Es gab einen Fusionsvertrag, der gesagt hat, das eine Unternehmen bekommt 60% des Gewinns, das andere Unternehmen 40%. Und wir reden hier von den identischen Basiszahlen. Dann würde man ja annehmen, das eine Unternehmen muss eigentlich immer um das 1,5-fache höher bewertet werden. Also 60 durch 40 ist eben 1,5. Aber auch da hat man gesehen, das hat eigentlich immer geschwankt. So mal lag das dann irgendwie 30% darunter und mal lag das aber auch vielleicht 15% höher. Also auch da ist so ein bisschen die Frage, Hat der Markt da zu jedem Zeitpunkt wirklich eine rationale Preisfindung, selbst bei Dingen, die ja in diesem Fall mathematisch relativ klar sein könnten? Es kann immer sein, dass es da vielleicht mal irgendwo rechtliche Risiken gibt, die mal irgendwo eingepreist sind. Oder in dem vorherigen Beispiel von dieser 3Com und Palm Aktie, dass man sich denkt, okay, vielleicht macht das Management ganz komische Dinge, verbrät irgendwie das Geld und investiert es in unprofitable Projekte und am Ende gibt es keinen wirklichen Auslöser, wie man das Geld aus diesem eigentlich rechnerischen, ja, aufgehenden Konstrukt rausbekommt. Das könnte sein, es könnte aber auch sein, dass es eine gewisse Irrationalität gibt, die damit einhergeht. Aktuell kann man so etwas beispielsweise ähnlich beobachten bei der Porsche SE. Auch darüber habe ich schon mal eine ausführliche Analyse auf Strategy Invest veröffentlicht. Da gerne mal reinschauen, weil das nochmal so ein Thema für sich ist. Letztendlich hat man aber in der Porsche SE Aktien an Volkswagen drin und auch Aktien am Porsche Automobilhersteller. Und auch Volkswagen hat wiederum Aktien an dem Automobilhersteller Porsche. Und der Börsenwert, selbst um Schulden bereinigt, der Porsche SE liegt eben deutlich unter dem, was man dafür bekommen würde, wenn man einfach nur die Aktienbeteiligung verkauft. Und da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, viele, die mich so noch nicht wirklich überzeugen. Auch da kann man sich aber die Frage stellen, diesen Holding-Abschlag, den gibt es auch. Und die Frage ist, wann wird das denn realisiert? Also man könnte auch sagen, da gibt es mächtige Eigentümerfamilien. Vielleicht wollen die niemals diese Aktien verkaufen, dann ist es schön, dass es so in der Bilanz steht oder dass der Markt eben auch die Aktien tatsächlich so bewertet. Aber wenn die nie verkauft werden, dann kriege ich diesen Wert eben auch nicht gehoben oder vielleicht nicht so schnell. Zumindest habe ich da eine zusätzliche Abhängigkeit. Vielleicht, wenn wir da wirklich, also wenn man sich das anschaut, dann liegt man da ungefähr bei der Hälfte. Also die Porsche SE wird etwa mit der Hälfte ihres eigentlichen Nettowertes basierend auf diesen Anteilswerten bewertet, ob der Markt da vielleicht ein bisschen irrational ist oder nicht. Aber dafür empfehle ich nochmal die ausführliche Analyse. Hier geht es ja vielmehr um diesen Punkt, dass es rechnerisch auch manchmal negative Aktienkurse zu geben scheint. Zwei spannende Beispiele gibt es noch, und zwar die Fragestellung, wann wir eigentlich irrational hohe Risiken eingehen. Und das wurde getestet anhand des Spiels Deal or No Deal, kennt man so auch in Deutschland, auch in anderen Ländern wurde das gespielt. Letztendlich lief es so, dass man unterschiedliche Koffer mit unterschiedlichen Geldsummen hatte. Man kann dann sagen, ich will, dass Koffer 16 bitte rausfliegt, und alle hatten unterschiedliche Geldbeträge. Wenn ich einen Koffer rausschmeiße mit einem kleinen Geldwert, ist das gut, weil danach, nach jeder Runde, bekomme ich ein Angebot von der Bank, die sagt, ich gebe dir 80.000 Euro, wenn du jetzt aufhörst. Und dann kannst du gucken, welche Koffer sind da noch im Spiel, weil einen Koffer hast du dir selber ausgesucht. Also kann sein, dass bei dir 1 Euro drin ist oder vielleicht 200.000 Euro. Und dann kannst du überlegen, spiele ich bis zu meinem letzten Koffer, wie sind so die Wahrscheinlichkeiten, oder ja, hole ich mir einfach vorher mal die Auszahlung. Und man konnte da ganz gut nachverfolgen, was ist eigentlich der durchschnittliche Erwartungswert, wenn jemand also rational berechnen würde, die und die Koffer sind noch drin, das heißt im Durchschnitt müsste ich den Wert gerade irgendwie im Koffer haben, oder anders gesagt, wenn ich mehr als meinen Erwartungswert angeboten bekomme, sollte ich das Angebot annehmen, wenn ich aber weniger als meinen Erwartungswert bekomme, also weniger als den Durchschnittswert der Koffer, die noch im Spiel sind, dann sollte ich eher im Spiel bleiben, zumindest wenn ich gewissermaßen risikofreudig bin. Und was festgestellt werden konnte, man hat immer mal wieder variiert mit diesen Angeboten, dass das Risiko vor allem dann erhöht wurde, wenn der Spielende denkt, dass er im Verlust ist. Also als Beispiel, es sind nur noch wenige Koffer im Spiel, einige mit einem enorm niedrigen Wert, vielleicht dreimal unter 5 Euro, und dann gibt es noch zwei hohe Werte, einmal 100.000 Euro und einmal 300.000 Euro. Ich bekomme vielleicht 80.000 Euro angeboten, wenn ich jetzt aufhöre zu spielen. Ich sehe also, drei Koffer sind niedriger, zwei sind höher, aber eben auch dieser 300.000 Euro Koffer, der das nochmal nach oben zieht. Jetzt spiele ich weiter und ich schmeiße einen Koffer raus, wo die 300.000 Euro rausfliegen. Ich fühle mich jetzt wie ein Verlierer. Ich bekomme das nächste Angebot und dann sagt mir jemand vielleicht, okay, ich biete dir noch 40.000 Euro. Und das ist dann vielleicht eigentlich vom Erwartungswert ein sehr gutes Angebot, weil ich habe noch 100.000 Euro drin und dreimal habe ich vielleicht 1 Euro drin. Dann ist das vom Erwartungswert eigentlich überdurchschnittlich, dann sollte ich das annehmen. Aber gerade in so einer Situation haben Leute das Gefühl, sie spielen eh nur noch um Peanuts. Das ist ja jetzt eh kein großes Geld mehr. Ich hatte ja vorhin dann noch 100.000 und auf die 300.000 geschielt. Und dann sagen sie, ach komm, dann gehe ich jetzt auch Risiko, alles oder nichts. Und da fangen Leute dann an, irrational werden. Genauso fangen sie auch an, irrational zu werden, wenn sie deutlich im Gewinn sind. Also wenn sie schon merken, okay, es geht hier nur noch um 50.000 Euro, 100.000 oder 300.000 Euro, dass sie auf einmal nicht mehr auf Angebote eingehen, die vielleicht über dem Erwartungswert liegen, weil sie denken, naja, im Worst Case habe ich eh schon enorm viel Geld gewonnen, das heißt, ich gehe hier eh zufrieden raus. Also die Irrationalität, die kam vor allem dann, wenn Leute das Gefühl hatten, deutlich im Verlust zu sein und wenn sie das Gefühl hatten, ich bin eh schon deutlich im Gewinn. Weil dann die Denkweise eben war, ja, mir kann ja eh nichts mehr passieren, ich gehe hier eh als Gewinner raus. Und eine andere Denkweise vielleicht auch, ja, ich gehe hier eh als Verlierer raus und für mich fühlen sich irgendwie 10.000 Euro gerade wie ein Verlust an und 2 Euro fühlen sich auch wie ein Verlust an. Also gehe ich nochmal aufs Ganze und mache vielleicht eine irrationale Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Könnte auch gut sein, dass man sowas in Casinos manchmal beobachten kann. Das ist also noch ein Beispiel und eins, das ich in meinem Urlaub natürlich selber direkt testen konnte. Das hat auch funktioniert. Ich habe mich da auch selber bei erwischt, wie ich da, glaube ich, nicht ganz rational rangegangen bin. Und zwar wurde das Beispiel so konstruiert, man ist am Strand, hat gerade nichts mehr zu trinken. Und nun überlegt man sich, so eine kühle Cola-Dose, das wäre doch super. Und man ist zu zweit am Strand und einer sagt, gut, ich gehe jetzt los, ich schau mal nach einer Cola-Dose, ich würde die dann mit zurücknehmen, wie viel Geld darf ich dann ausgeben? Also wie viel würdest du für eine Cola-Dose bereit sein zu bezahlen? Und eine Sache hat man variiert. Und zwar würde man sagen, einmal, da drüben ist ja so ein Luxushotel, da gehe ich einmal hin und gucke, ob die so eine Cola-Dose haben. Und einmal ist da so ein Supermarkt, der schon ja, so ein bisschen heruntergekommen aussieht. Wie viel würdest du denn da bezahlen? Und man würde ja sagen, es ist eigentlich völlig egal. Am Ende bekomme ich eine gekühlte Cola-Dose und mir kann es völlig egal sein, wo die herkommt. In der Praxis stellt man aber fest, dass ganz viele eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, wenn sie über das Luxushotel sprechen, weil sie wahrscheinlich schon von einem höheren Preis ausgehen und dann denken, gut, wenn ich dafür 4 Euro meine Cola-Dose bekomme, na, das wäre ja günstig. Also können wir ja froh sein, dass das Luxushotel die so günstig rausgibt. Auf der anderen Seite, wenn da vielleicht so ein ganz kleiner Kiosk steht oder so, dann denkt man sich, puh, 3 Euro, also das ist ja schon irgendwie so ein bisschen überteuert, das ist ja dreimal so viel wie im Supermarkt. Das Produkt ist genau das gleiche, aber man bewertet es auf einmal preislich, ja, sehr stark unterschiedlich. Vielleicht ist auch da wieder Fairness eine Erklärung, ja, dass man es einfach unfair findet, dass da jemand, der ein Luxushotel betreibt, dass der Kosten hat, ja klar, das versteht man, aber so ein kleiner Kiosk da, das kostet ja viel weniger, warum muss man dann irgendwie so einen hohen Preis nehmen? Aber eigentlich ist es eine irrationale Denkweise und irrational wäre es hier, unterschiedliche Preise anzusetzen. Und das waren mal sehr, sehr viele Beispiele und politische Schlussfolgerung könnte das auch haben, denn Richard Thaler hat auch mal ein anderes Buch geschrieben mit dem Titel Nudge. Und da geht es letztendlich darum, wie man es eigentlich schafft, auch so ein bisschen aus politischer Perspektive, Rahmenbedingungen aufzusetzen oder vielleicht ja, Leute zu nudgen, also in eine Richtung zu bringen, wo sie für sich selber bessere Entscheidungen treffen. Und er sagt auch, dass es da so einen Konflikt gibt, dass einige dann vielleicht direkt vorwerfen, dass er den Sozialismus will und dass er eine Planwirtschaft will und er will allen Leuten das vorschreiben, was sie zu tun haben und was sie machen dürfen und was nicht. Er sagt aber, dass es eigentlich gar nicht das Ziel ist. Er definiert da eher einen neuen Begriff und er nennt es den libertären Paternalismus, den er dann so definiert, dass es vielmehr darum geht, dass Menschen an vielen Stellen ein gewisses Ziel haben. Sie haben vielleicht als Ziel, ich möchte mehr Geld sparen, ich möchte mein Geld besser anlegen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport machen. Aber dass irrationale Dinge und ganz auf die Rahmenbedingungen dazu führen, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Und wenn man es schafft, Anreize zu geben oder Dinge umzusetzen, wodurch dann diese Ziele, die die Menschen sich selber setzen, erreichen, dann ist das eine gute Sache. Also letztendlich, die Ziele gibt es und man schafft es, dass die auch wirklich erreicht werden. Eines der wohl populärsten Beispiele ist, auf Herrentoiletten zu finden, wenn dort irgendwelche Grafiken oder vielleicht eine Fliege oder so ein Fußballtor eingebaut wird, einfach nur, weil sich die Trefferwahrscheinlichkeit dann erhöht. Also etwas, wo ja niemand einen Nachteil hat, wenn man das Ganze tut, aber wo offensichtlich Vorteile entstehen, die man vielleicht so ganz rational auch nicht erklären kann. Aber das sind eben sehr plakativ solche Beispiele, auch aus diesem Buch, wie man es womöglich auch schaffen könnte, durch einfach Transparenz oder indem man einfach kennt, weiß, was sind die Irrationalitäten von Menschen bei ihren Entscheidungen und wie kann man es schaffen, diese Irrationalitäten abzubauen? Wie kann man eine bessere Transparenz über bestimmte Informationen darstellen? Brauchen wir mehr Optionen oder brauchen wir manchmal auch weniger Optionen? Wie entstehen die Gedanken, was fair ist und was nicht fair ist, auch wenn das vielleicht manchmal irrational ist? Und ich finde diese Blickweise tatsächlich auch eine sehr produktive und kann die tatsächlich auch auf Basis dieser ganzen Irrationalitäten, die man feststellt, da sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, das waren 400, 450 Seiten und so ein paar Beispiele, die mir sehr gut daran gefallen haben und die sich eben auch an vielen Stellen auf die Börse übertragen lassen. Und deshalb hoffe ich natürlich, dir hat das auch gefallen. Ich habe noch viele weitere Bücher im Petto. Ich werde mal überlegen, ob ich dann sowas mal wiederhole. Zuletzt habe ich auch mal Buchvorschläge auf Instagram eingesammelt, also da auch gerne mal vorbeischauen, die teile ich dann auch und teile auch mal regelmäßig oder auch mal unregelmäßig Insights, aber da kann man gerne vorbeischauen. Natürlich auch gern zu meinem Partner Scalable Capital, wer ein Depot sucht, wer mehr Zinsen möchte, der sollte da unbedingt mal vorbeischauen. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und bis dann.